SWR aktuell Wirtschaft mit Max Dehling.
65 statt normalerweise 15 bis 20 Euro pro Megawattstunde. Innerhalb weniger Wochen ist Gas so teuer geworden wie noch nie. Fachleute sprechen von einem historischen Hoch. Und während international wie in Großbritannien nach Lösungen im Ausland gesucht wird, die Gaskrise im eigenen Land zu lösen, diskutieren andere darüber, wer denn schuld an ihr ist. Und schnell fällt der Name Russland. Über die Rolle Russlands bei den derzeit hohen Gaspreisen sprechen wir mit Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
Hallo Herr Dehling.
Frau Kempfert, Anfang des Monats, da haben Sie in einem Interview noch von erstaunlich niedrigen Gaspreisen gesprochen und auf einmal sprechen Fachleute von gar einem historischen Allzeithoch. Wie konnte es denn jetzt so schnell innerhalb weniger Wochen wirklich zu diesem hohen Gaspreis kommen?
Ja, man rätselt ein wenig herum, woran es liegt. Also es ist ganz klar so, dass wir im Moment eine zunehmende Nachfrage haben, ansteigende Weltnachfrage, auch aus den asiatischen Ländern. Russland liefert offensichtlich genug, aber es gibt auch Anzeichen dafür, dass es ein Interesse seitens Russlands gibt, dass man das Gas verknappt. Das ist eine Vermutung, das wissen wir nicht, aber es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass dem so ist.
Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer behauptete jetzt im Handelsblatt, Russland verknappe die Gaslieferungen in Richtung Westen, um, Zitat, die unnötige Pipeline Nord Stream 2 schneller an europäischen Spielregeln vorbei in Betrieb zu nehmen. Hat er da recht? Kann man das nicht genau überprüfen, ob dem so ist?
Ja doch, das findet ja auch offensichtlich statt. Es gibt ja Äußerungen, dass gesagt wird, es wird ausreichend geliefert. Also man hält sich offensichtlich an die Lieferversprechungen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es schon sehr auffällig, dass wir jetzt eben diese hohen Gaspreissprünge haben. Russland begründet es auch selber damit, dass man viel Gas auch nach Asien verkauft, dass dadurch eben die Marktpreise sich weltweit erhöhen, weil die Nachfrage sehr stark gestiegen ist. Aber das Timing ist schon etwas auffällig. Also es ist offensichtlich nicht so, dass man hier Lieferverträge nicht einhält, aber man kann eben auch eine gewisse Drucksituation nicht ausschließen.
Aber kommen wir jetzt an diesen hohen Gaspreisen irgendwie noch vorbei, ohne diese Pipeline früher in Betrieb zu nehmen? Welche Möglichkeiten gibt es denn aktuell, damit diese Krise, nennen wir es mal, nicht so lange geht?
Naja, also Europa hat ja die Strategie, aus vielen Ländern Gas zu beziehen. Das ist ja auch de facto der Fall. Es ist aber so, dass Gas in der Tat jetzt weltweit teurer wird. Also gerade über Flüssiggas sich dort mehr auf andere Lieferländer auch zu verlassen. Also den Import zu diversifizieren, das ist das Ziel dahinter. Und das passiert ja auch. Und das ist so eine Strategie, dass man das tun muss. Sich nicht zu sehr von einem Lieferanten abhängig zu machen, ist das eine Wichtige. Das andere Wichtige ist aber, sich mehr und mehr auch vom Gas zu verabschieden. Das haben wir ohnehin vor, weil wir Klimaziele erfüllen wollen und weil wir damit immer weniger Gas benötigen. Aber das heißt im Umkehrschluss eben, dass die erneuerbaren Energien sehr viel schneller ausgebaut werden müssen. Und da steht man leider noch massiv auf der Bremse.
Ist da Besserung in Sicht? Also gut, bis die erneuerbaren Energien wirklich so ausgebaut sind, das kann noch eine Weile dauern. Aber bis jetzt dieser hohe Gaspreis auch überwunden ist und diese leeren Gasspeicher wieder aufgefüllt sind?
Ja, das liegt jetzt in den Händen der Betreiber. Es gibt keine Gründe dafür, warum die Gasspeicher nicht aufgefüllt werden, außer vielleicht eben die eine gewisse Marktbeeinflussung zu betreiben. Und insofern könnte man das schon vermeiden, wenn man wollte. Auf der anderen Seite muss man deutlich sagen, fossile Energie wird auch teuer und mit diesen Preissprüngen muss man dann leben. Man kann sich nur davor schützen, wenn man erneuerbare Energien ausbaut. Erdgas wird ja auch fürs Heizen eingesetzt, alles dafür tut, energetisch zu sanieren und auch dort eben Wärmepumpen und erneuerbare Energien zu nutzen. Das muss die Antwort sein. Das haben wir ohnehin vor, aber das muss schneller gehen und kann auch schneller gehen, denn die Klimaziele müssen ja auch eingehalten werden.
Sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Frau Kempfert, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Lange sah es so aus, als wäre Deutschlands Wirtschaft auf einem guten Erholungskurs. Jetzt aber hat das IFO-Institut seine Wachstumsprognose gesenkt. Die ursprünglich für den Sommer erwartete kräftige Erholung nach Corona verschiebt sich damit weiter. Christine Bergmann.
Der Aufschwung wird noch einmal vertagt. Die deutsche Wirtschaft kann sich nicht so schnell von der Corona-Krise erholen wie erhofft. Das IFO-Institut rechnet nun für dieses Jahr nur noch mit einem Wachstum von 2,5%. Dafür gehen die Münchner Forscher davon aus, dass im nächsten Jahr die Wirtschaftsleistung gleich um 5,1% zunehmen wird. Vorausgesetzt natürlich, dass sich die Probleme bis dahin lösen lassen. Und das sind vor allem die Lieferengpässe bei industriellen Vorprodukten. Sie halten sich hartnäckig und bremsen die Industrie in Deutschland deutlich aus. Erholt hat sich dagegen der Dienstleistungssektor. Die Lockerungen der Corona-Regeln machen sich hier bemerkbar. Auch auf dem Arbeitsmarkt wird sich die Lage weiter verbessern, sagt das IFO-Institut. Das alles hilft auch der Konjunktur, denn wenn mehr Menschen Arbeit haben, dann steigen auch die Einkommen, die dann wiederum für den Konsum ausgegeben werden. Die starke Erholung, die die Forscher für nächstes Jahr vorhersagen, wird allerdings tatsächlich nur eine Art Aufholjagd sein, denn für 2023 rechnet das IFO-Institut nur noch mit einem Wachstum von 1,5%. Christine Bergmann, München.
Wohnungen für Studierende sind auch in der Corona-Pandemie teurer geworden, vor allen Dingen in Baden-Württemberg. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Die Unis, die waren geschlossen, viele Studis sind wieder nach Hause gezogen. Hat das den Wohnungsmarkt für Studierende nicht etwas entspannt?
Teils, teils. Denn im bundesweiten Durchschnitt sind die Preise für Studentenwohnungen zwar gestiegen, aber nur in Anführungszeichen um 1,8%. In den Jahren vor der Pandemie ist das Wohnen für Studierende aber jährlich im Schnitt um 3,5% teurer geworden. Das heißt also, der Anstieg ist nicht mehr so rasant. Das alles geht aus dem Studentenwohnreport des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Und dann haben sich die Preise von Stadt zu Stadt auch ganz unterschiedlich entwickelt und in einigen sind sie sogar gesunken. In Karlsruhe und in Tübingen zum Beispiel oder auch in Stuttgart. Wobei Stuttgart weiterhin die bundesweit zweitteuerste Stadt zum Wohnen bleibt. 750 Euro kostet hier eine 30 Quadratmeter Wohnung für Studierende warm. Nur München ist teurer. Und in Baden-Württemberg liegt auch die Stadt, in der die Mietpreise im letzten Jahr am meisten gestiegen sind, Freiburg. Hier kostet eine Wohnung für Studierende dieses Jahr fast 6% mehr.
Danke, Alexander Winkler. Der Deal um ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien ist offenbar gescheitert. Nach erfolglosen bilateralen Verhandlungen sieht sich die britische Regierung jetzt wohl nach Alternativen um. Aus London berichtet Gabi Biesinger.
Die Labour-Opposition hatte bei der Fragestunde im britischen Unterhaus heute Oberwasser. Die stellvertretende Parteivorsitzende Angela Rayner. Darf ich zunächst dem Premierminister mein Beileid aussprechen, der extra in die USA geflogen ist, um genau null Fortschritt zu erzielen bei dem Handelsdeal, den er uns versprochen hat. Dass der Brexit den Briten ganz neue Handelsperspektiven und die wunderbarsten Deals eröffnen würde, war das stetige Mantra der Köpfe der Brexit-Kampagne gewesen. Und eins der zentralen Versprechen von Boris Johnson, als er Premierminister wurde. Die USA waren natürlich die ersten auf der Wunschliste. Dabei hatte der damalige US-Präsident Barack Obama, der im April 2016, 2 Monate vor dem Brexit-Referendum in London zu Besuch war, den Enthusiasmus schon gebremst. Die USA hätten keine Eile, einen bilateralen Freihandelsvertrag zu schließen. Vielleicht gibt es irgendwann so ein Abkommen, aber sicher nicht bald. Denn unser Fokus liegt gerade auf den Verhandlungen mit einem ganzen Wirtschaftsblock, der EU, und Großbritannien steht irgendwo hinten in der Schlange. Obamas Nachfolger Donald Trump, seines Zeichens Brexit-Befürworter, schürte dann die Hoffnung, dass man Brexit-Britain nicht im Stich lassen werde. Doch der aktuelle US-Präsident Joe Biden setzt nun klar andere Prioritäten und benutzt die ungeklärte Situation um das Nordirland-Protokoll als Teil des Brexit-Vertrags als Druckmittel. Biden, der irische Wurzeln hat, betont immer wieder, der Frieden in der Region dürfe durch Handelsschranken nicht gefährdet werden. Doch dieses Thema habe Biden im bilateralen Austausch gar nicht angesprochen, so Premierminister Boris Johnson heute Nachmittag in Washington. Kein Wort darüber. Also, ich habe absolutes Vertrauen, dass es ein großartiges Freihandelsabkommen mit den USA geben wird. Aber bis dahin unternehmen wir konkrete praktische Schritte, um unseren Exporteuren zu helfen. Wir konnten Einigkeit erzielen bei den Zollstreitigkeiten um britisches Rindfleisch und schottischen Whisky und dürfen zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder britisches Lammfleisch in die USA liefern. Zu den praktischen Schritten gehört auch, dass Großbritannien sich um Mitgliedschaften bei multilateralen Handelsbündnissen bemüht. Das könnte den Druck auf das Ziel eines bilateralen Deals mit den USA mindern und durch die Hintertür doch leichteren Zugang zum begehrten US-Markt verschaffen. Seit Februar verhandeln die Briten einen Beitritt zu CPTPP, einem Handelsverbund von 11 asiatischen und pazifischen Staaten, der unter anderem Japan, Australien und Singapur umfasst. Auch die USA erwägen wieder eine Mitgliedschaft, nachdem Donald Trump seinerzeit aus den Gründungsverhandlungen ausgestiegen war. Dass die Briten auch den Beitritt zum bestehenden Freihandelsabkommen USMCA zwischen den USA, Mexiko und Kanada suchen, wie britische Medien berichten, wollte Umweltminister George Justice heute in der BBC noch nicht bestätigen.
We have had successes with 60 trade deals around the world. Our preference is that we can get a bilateral.
Wir sind ja schon erfolgreich. Wir haben 60 Abkommen weltweit geschlossen. Unsere Präferenz bleibt ein bilateraler Deal mit den USA, aber wir schließen nichts aus. Aber es ist zu früh, um etwas zu sagen.
Other arrangements, but it's too early at the moment to be able to say that that's something we'd consider.
Gabi Biesinger, London.
An der Börse war die schlechte IFO-Prognose heute natürlich auch Thema. Trotzdem schaut man jetzt nach vorne.
Viele Unternehmen machen Druck. Sie wollen sich neu aufstellen. Wir müssen uns neu erfinden, positiv aufladen, so beispielsweise Christian Sewing, Vorstandschef der Deutschen Bank. Er fordert eine Agenda 2030 für Deutschland und für Europa. Damit die ambitionierten Klimaziele erreicht werden können, braucht es Tempo, sagt Markus Grebber, der Chef von RWE. Die neue Bundesregierung müsse den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Gleiches gelte für die Genehmigungsverfahren von Windkraft und von Solaranlagen. Der DAX ist den ganzen Tag deutlich im Plus, zum Schluss bei 15.506 Punkten. Claudia Wehrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.